Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Weltenbummler-Podcast-Folge. Ich bin heute verbunden. Hi Thilo.
Hi Philipp, grüß dich.
Schön, dass du am Start bist. Du bist gerade zurück in Deutschland nach einer langen Indonesien mit ein bisschen Thailand-Reise. Und ich bin super gespannt von dir zu erfahren, wie du das Ganze möglich gemacht hast, was dich dahin gebracht hat. Ich glaube, wir erzählen jetzt auch ein bisschen von deinem Background als digitaler Nomade, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also wir reden, denke ich, viel über einfach die Eindrücke aus Indonesien, über Remote Work, was dazugehört und vielleicht, was wir auch für ein Privileg haben, einfach aus Europa zu kommen und auch solche Länder anschauen zu können. Also auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch.
Eine bunte Mischung aus dem Leben oder dem Alltag auf Bali zum Beispiel, aber dann auch eine crazy Reise mit Vulkanbesteigungen und Zelten am Kraterrand, dem Bali Belly, Lebensmittelvergiftung,
genau.
Rollerunfall.
Ja.
Ne, da haben wir auch super Tipps für euch, wenn ihr unerfahren seid und ihr euch aber trotzdem aufs Zweirad trauen solltet.
Ja, also ich denke, eine große Runde. Wir haben auch einen schönen Trip gehabt durch Indonesien, wirklich Abenteuer. Also für alle, die so einen Abenteuertrip suchen in Asien, denke ich, können vielleicht auch ein, zwei Ideen mitnehmen. Wir waren wirklich an einigen Orten und ich denke, da gehen wir weit rein mit ein paar technischen Problemen, aber ich glaube, die haben wir gut gelöst.
Alles klar, dann
super,
lass uns loslegen.
Ja.
Hallo, das ist der Weltenbummler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Ja, genau, gefühlt warst du erst so ein bisschen hyped, okay, da bin ich wieder auf Bali, da habe ich dann Zeit noch irgendwie zwischendrin. Also, ich dachte schon so, okay, ja, also keine Ahnung, ist jetzt nicht so mega eilig,
ja.
Aber cool, damit sind wir schon ein bisschen drin oder da, wo wir hinwollen. Ja, deine letzte große Reise gerade, bist gerade zurück aus Indonesien. 6 Monate, glaube ich, warst du vor Ort.
Ja, sowas in den Dreh, ja.
Irgendwie eine Mischung aus Urlaub, Regenzeit und auch Arbeiten, also hast dort auch gearbeitet.
Mhm.
Und ich bin total neugierig und gespannt, was du so zu berichten hast. Hast ja auch mehrere Inseln bereist. Regenzeit ist sowieso spannend. Und schieß doch mal los. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wieso Indonesien oder was hat dich dahin verschlagen?
Ich meine, das ist ja eigentlich, also erstmal darf ich hier mal sagen, danke, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung, wenn wir schon jetzt mittendrin sind. Indonesien ist ehrlich gesagt letztes Jahr durch einen totalen Zufall entstanden. Das war 2021, ich wollte eigentlich, seitdem ich aus Spanien zurück bin, mehr reisen und dann kam unser Freund Covid, hat natürlich vielen Reisenden das ein bisschen sehr schwer gemacht. Vor allem das erste Jahr. Und ich bin da 2021, hatte ein Kumpel einen Airbnb in Dubai. Und der hatte eigentlich andere Freunde eingeladen. Die sind aber irgendwo hängen geblieben mit ihrem Auto von der Schweiz. Sind die mit dem Auto Richtung Dubai gefahren. Da ist all möglicher Scheiß passiert auf jeden Fall. Also das war eine coole Tour. Und die haben es dann nicht pünktlich zu der Zeit geschafft, wo er die Wohnung hatte in Dubai. Dann hat er halt mich gefragt, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Also ja, sagt man natürlich nicht nein. Vor allem in der Zeit, wo ich eh mehr reisen wollte. Und das war nach Dubai, war es da schon ein bisschen einfacher. Und ja, dann Dubai erkundet. Und dann ging der ganze Spaß wieder los mit der ganzen Corona-Geschichte. Also dann ging das wieder alles in den Nachrichten und dachte mir, ey, gar keine Lust zurück. Ne?
Ja, es waren ja so Wellen, ne? Irgendwie hast du gedacht, okay, es entspannt sich im Sommer. Und dann auf einmal wieder,
ja.
Wieder Lockdowns oder wieder Reisebegrenzungen vor allem. Ja,
ja und da hatten wir gesagt, eigentlich könnten wir doch auch, weil wir halt auch so eine Möglichkeit hatten, halt dann auch remote zu arbeiten, kann ich ja gleich ein bisschen mehr zu erzählen, hatten wir halt die Möglichkeit und haben gesagt, komm, scheiß drauf, lass uns doch einfach mal gucken, weil da hatte gerade Thailand die Quarantäne geändert auf einen Tag nur noch, dass du halt angekommen bist, du wurdest direkt in so einem Taxi mit Plexiglas, wie in so einem Film, sitzt du dann hinten drin, wurdest da abgeholt und wurdest direkt vom Flughafen zu so einer kleinen Nebenstraße gefahren, wo dann die Ärztin rausgekommen ist und dir im Auto noch das Stäbchen in die Nase gesteckt hat, dann direkt ins Hotel und direkt ins Zimmer, also sofort weggesperrt für eine Nacht. Und dann konnten wir halt nächsten Tag, hatten wir die Ergebnisse und konnten halt uns frei in Thailand bewegen. Das war halt ganz cool. Haben wir gesagt, komm, bevor jetzt der ganze Stress da in Deutschland wieder losgeht, in Europa, nutzen wir die Chance. Waren dann Ich glaube, 2 Monate in Thailand, auf erstmal Bangkok, Koh Samui, dann später noch. Und eigentlich wollten wir surfen lernen. Also das war eigentlich der Plan. Und ich meine, du warst schon in Thailand. Wer mal in Thailand war, das ist recht schwer, irgendwie einen coolen Surfspot zu finden. Und das hat uns dann, wir hatten dann noch verlängert, aber hatten dann irgendwie mitbekommen, weil Thailand war tot. Da war nichts. Also da waren null Touristen, da war alles zu, alle Geschäfte waren zu. Das war wirklich eine komplett verlassene Insel, Koh Samui. Das war echt
Ja,
verrückt. Wir
aber war das dann, also ich meine, in der, wenn man in der Touristen-Hauptseason nach Koh Samui geht, dann denken sich die meisten wahrscheinlich, wie geil wäre das, wenn hier keiner ist.
Ja, also
Und aber
das Ding ist, ich kenne natürlich
jetzt
Koh Samui jetzt nicht, wie es ist, wenn es voll ist. Aber
ja.
ich, klar, jeder hat es gerne leer und wir haben jeden Strand komplett für uns gehabt. Das war natürlich genial. Aber dafür hast du natürlich auch weniger Angebot, was du machen kannst. Ich glaube, es war ein Beachclub war auf, der, ich weiß nicht, ob du auf Koh Samui den Sien Beach Club, der ist relativ, ja, das war eigentlich so das Einzige, wo man hingehen konnte. Und dafür hast du natürlich, die Straßen waren leer, du hast keinen Verkehr gehabt, die Fitnessstudios waren leer, also das war schon cool, ja.
Ja. Ja, nee, genau. Nee, ich wollte so drauf hinaus, ne? Das hat natürlich auch Schattenseiten, wenn dann, oder irgendwo ist es ja auch, dass dadurch, dass dann viele Leute da sind, dass dann da Sachen entstehen und man Leute trifft und so weiter.
Ja, das war.
Aber cool.
Hatte Vor- und Nachteile. Und ja, dann sind wir halt von da aus, haben wir gesagt, okay, Bali soll recht voll sein, weil Bali hat es irgendwie geschafft, auch zur Covid-Zeit, sogar mit Quarantäne, hat es Bali geschafft, dass wirklich diese ganzen Influencer, die dann, also digitalen Nomaden, dass das so der Platz war, wo sich alle getroffen haben. Und da kannst du auch surfen und kannst gut arbeiten. Da haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir wollen nach Bali. Und das Problem war halt, dass sie haben die Quarantäne schon runtergesetzt von 14 Tage auf, wie lange haben wir? Ich glaube 10, 7 oder 10, ich glaube eine Woche. Also wir mussten eine Woche dann
Okay.
noch in Quarantäne. Hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Geschichten gehört.
Ja, aber Quarantäne, ich weiß nicht, wie hier zu dem Zeitpunkt, was hieß Quarantäne, wart ihr in einem bestimmten Hotel dann eingesperrt oder
Ja, wir mussten, wir
wie kann man sich das
durften
vorstellen?
nur in Jakarta einreisen, also die Hauptstadt von Indonesien.
Mhm.
Und da
Ah,
gab es
okay, ja.
gewisse Hotels, die sauteuer waren, die dich dann den ganzen Service halt
Okay, ja
anbieten. Du
klar.
machst am Flughafen einen PCR-Test, dann fährst du zum Hotel, machst nochmal einen PCR-Test, dann machst du 3 Tage später nochmal einen PCR-Test und dann machst du nochmal 7 Tage. Also es ist crazy. Viermal irgendwie PCR-Tests nach 7 Tagen und ich glaube, da haben wir auch einen Haufen Geld bezahlt für die 7 Tage, dass wir halt ins Land dürfen. Und ja, waren wir halt eingesperrt in so einem kleinen Hotel. Wir hatten dann echt 2 Zimmer, dass wir uns nicht zu sehr auf den Keks gehen. Hatten auch so wie so ein kleines Wohnzimmer,
Ja.
wo dann halt nicht mal ein Fenster drin
Okay.
war und dann bist du da wirklich 7 Tage einfach nur im Kreis gelaufen. Durftest nicht raus. Das war schon eine Erfahrung.
Ja, vor allem auch ein bisschen Anspannung, wenn dann doch irgendwie ein positiver Test dabei wäre, würde sich das ja dann verlängern oder irgendwie.
Ja.
Also ja, schon spannende Zeit
Da
wahrscheinlich.
gab es ja auch damals die Gerüchte, dass sie dann teilweise mit Absicht einen positiven Test drunter mischen, weil was willst du machen? Du bist in einem komplett fremden Land, du kannst nichts machen. Da ist sowieso auch einiges korrupt in Indonesien. Und wenn da jemand kommt mit einem positiven Test, was gar nicht sein kann, ja, dann sagen sie, okay, das kostet nochmal eine Woche extra, nochmal irgendwo 1000 Euro obendrauf. Und ja.
Ja, mach dir keine Sorgen, du kannst noch hier bleiben.
Ja.
Also, es ist kein Problem.
Ja.
Ja.
Wir kümmern uns um dich.
Okay,
Nee, das hat
okay,
zum Glück nach 7 Tagen
okay.
funktioniert und wir durften nach 7 Tagen dann endlich nach Indonesien. Und das ist so die Story eigentlich, warum
Ja.
Indonesien jetzt ein Reiseziel geworden ist. Und
Ja, surfen und genau, das ist halt die Corona-Bestimmung irgendwie gerade dahin ging auch und da viel los war, ne? Auf Bali hast du gesagt.
genau, wir sind angekommen, ey, wenn du von Koh Samui, wo gar nichts los war, bist du nach Bali und dann wirklich den ersten Tag am Strand. Und das war für unsere Verhältnisse damals war es voll. Wenn ich jetzt aber Bali jetzt dieses Jahr nochmal erlebt habe, dann war das vor einem Jahr richtig entspannt, weil Bali ist crazy voll. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Leute da am Strand teilweise rumlaufen. Und ja, das ist eigentlich so die Geschichte, warum Bali und Indonesien, weil du halt wirklich jetzt zum Beispiel Canggu ist ja die Hauptgegend auf Bali, wo man halt dieses Netzwerk hat, wo auch viele Leute hingehen, digitale Nomaden, wo du Coworking Spaces hast, wo du arbeiten kannst, gutes Internet hast, Essen aus allen Ländern der Welt, also das beste Essen für super wenig Geld. Du hast einen schönen Strand vor der Nase, du kannst surfen. Also es ist halt echt schon alles, was halt für diese digitalen Nomaden, die halt von unterwegs aus arbeiten, remote arbeiten, ist es halt schon ein schöner Spot auf jeden Fall, ja.
Ja, das Mekka quasi. Ja, voll.
Genau, ja.
Genau, jetzt hast du schon ein paar Mal hier digitale Nomaden in den Raum geworfen. Dann vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, was du dann selber remote-mäßig für einen Job da mitgenommen hast oder was du machst, damit man da ein bisschen bessere
Ja,
Vorstellung hat.
also remote-mäßig, ich bin letztes Jahr im Januar, ich habe davor auch schon viel in so einem Krypto-Unternehmen mitgeholfen im Bereich Marketing. Also haben Videos produziert, haben auch manchmal Videos dann in Berlin aufgenommen und daraus konnte man dann auch wochenlang Content rausproduzieren. Und das Schöne ist, dass die Firma, für die ich jetzt gearbeitet habe, ist dann eine Schweizer Krypto-Firma gewesen, für die ich jetzt nicht mehr angestellt bin, aber ich arbeite noch als Freiberufler sozusagen, mache ich noch viel für sie. Und ja, unterwegs, das Schöne ist, man konnte sich so arrangieren. Wir haben Leute in Berlin, wir haben Leute in Südafrika, wir haben Leute in Amerika. Und dann war es halt recht egal, von wo du das machst. Hauptsache, man kann sich irgendwie verständigen, dass man weiß, wer an was arbeitet. Und meine Aufgaben waren dann halt wirklich Marketing, Social Media, YouTube, Videos, Suchmaschinenoptimierung, Videoschnitt, Podcast-Produktion. Wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet seit einem knappen Jahr jetzt, wo halt natürlich auch regelmäßig Content kommen muss und wo ich dann mich darum kümmere, dass die Aufnahmen reinkommen. Wir haben dann halt, der Host vom Podcast ist in New York. Ich schneide es dann irgendwo, wo ich gerade bin und kann halt alles organisieren. Wir haben auch Leute, die halt aus Afrika mit dazu arbeiten, um zum Beispiel Videobeschreibungen zu erstellen und so weiter. Also es ist halt irgendwie cool, dass solche Firmen gibt, wo man einfach gucken muss, okay, du musst deine Projekte schaffen. Es ist jetzt nicht wichtig, dass du im Büro
Ja, also
bist.
vor allem, also wenn ich dich richtig verstanden habe, vor allem du hast da auch als Angestellter quasi angefangen oder die haben dich angestellt und jetzt hast du quasi auf die Freelancer-Seite
Also
gewechselt.
ich habe 2021 schon mal ein bisschen was gemacht für ein
Ja.
anderes Projekt, was sie gestartet haben und bin dann 2022, Anfang des Jahres als Freelancer, da hatten wir so einen Freelance-Vertrag, was schon so halbwegs ein Arbeitsvertrag war. Und das ging bis September letzten Jahres und ich bin dann eigentlich ins Angestelltenverhältnis gerutscht und war jetzt bis Mai war ich Angestellter bei der Firma. Hat sich jetzt ja eigentlich überhaupt nichts verändert, außer dass ich einen Vertrag hatte. Ja, ist halt, kennst du es ja, dass die Steuer und Versicherung und so weiter bezahlt wird von der Firma. Und ich bin jetzt im Mai wieder zurück zum Freelance-Bereich, weil ich halt auch wieder mehr mein eigenes Zeugs machen will und ich will da halt auch fair zu der Firma sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt weniger Zeit, was ich für euch investieren kann und möchte, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen zurückgerudert, aber genau, das war auch ein Arbeitsvertrag.
Ja.
Ja.
Ja, voll. Also sehr spannend und sehr cool, dann auch mit sowas quasi so mega remote arbeiten zu können. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich meine, wir kennen uns jetzt schon in Anführungszeichen eine ganze Weile. Wir haben uns mal getroffen auf Mallorca, ist ewig her, als wir beide sehr viel YouTube gemacht haben. Und also mir, ja, so wie es mir selber auch so geht, dass Freunde oder Bekannte so diesen Außeneindruck haben, kenne ich dich halt irgendwie als so Kamera, Film, Tech-Nerd irgendwie.
Ja.
Weil du, also das sind so deine Themen auf YouTube, wo du da sehr coolen Content dort machst. Und ein Podcast, du hast eben vom Podcast gesprochen, den du quasi für deinen Arbeitgeber machst, aber du hast jetzt auch einen eigenen Podcast, glaube ich.
Ja,
Oder über den,
ich bin auch an einem Punkt,
oder
wo
nicht.
ich es mehr machen möchte. Ist eigentlich cool, aber irgendwie ist es so viel momentan los, dass man sich die Zeit nicht nimmt.
Ja, okay.
Aber ich hätte gern mehr Fokus drauf, ja.
Okay. Ja, ich wollte jetzt gerade den Bogen spannen, um deinen Podcast ein bisschen zu promoten, weil du da auch eine, also da hast du ja auch eine spannende Folge, wo du noch mehr über dieses Remote Work drauf eingehst und wo man da noch einen Eindruck bekommt für jeden, der da noch mehr Interesse hat, vielleicht.
Also um meinen Podcast mal zu promoten, ja, nee, danke, auf jeden Fall. Ich finde, Podcast ist ein super spannendes Format. Ich höre ständig Podcasts, ich bin momentan in Marathonvorbereitung und ziehe mir halt die ganze Zeit Podcasts rein. Und ich finde es einfach spannend, weil du kannst dich einfach wie an den Tisch setzen, wo andere Leute halt ein Gespräch haben über ein Thema, was dich interessiert. Du sitzt praktisch daneben und kannst lauschen und ja, es ist auch eine coole Art halt zu connecten. Und ich will auf jeden Fall meinen eigenen Podcast auch weitermachen. Ich habe letztens eine Folge gemacht mit Clemens, der auch einen Startup hat im Bereich Web3 und Krypto und die ganze VR-Geschichte, also Virtual Reality. Und da haben wir halt auch viel über die ganzen Seiten gesprochen, okay, wie gesund ist das Ganze mit der ganzen, ja, überall Bildschirme und so weiter und Remote Work, wie kann man sich da auch gut organisieren? Und das wäre schon das Ziel mit dem Podcast auch. Ich habe auch ein, zwei coole Gäste, die auch bereit wären, mit dabei zu sein. Aber ich hatte dann auch immer so einen hohen Anspruch an mich selber, dass ich sage, okay, ich möchte gerne zum Beispiel dann die Podcasts immer vor Ort machen und die Leute in echt treffen, weil einfach um auch so diese persönliche Connection hinzubekommen. Aber ist halt, wenn du anfängst, nicht so einfach, durch die Welt zu reisen. Vor allem, wenn man halt irgendwo in Asien sitzt. Und dann sind halt die Gäste natürlich
Ja, naja,
in Deutschland.
du sitzt ja im Mekka.
Ja, genau.
Okay, jetzt. Nee, aber dann, genau, also ich für die Zuhörer verlinken wir deine Kanäle da einfach mal in den Shownotes. Da könnt ihr dann mehr rausfinden. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen oder hören. Lass uns auf den Reiseteil
Ja, gerne, ja.
eingehen. Genau, also Bali, also Canggu warst du dann wahrscheinlich zum Arbeiten, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, also Bali, wir waren Indonesien, also erstmal, wir sind ja jetzt dieses Jahr wieder hin im Januar, 10. Januar, und das war wirklich erstmal rein reisetechnisch, um einfach praktisch das Zuhause, ich habe ja jetzt, seitdem ich jetzt aus Spanien zurück bin, praktisch in Deutschland kein richtiges Zuhause, weil ich halt viel reisen möchte, das heißt, ich bin dann halt bei Familie und Freunden untergekommen. Und Bali war halt so, dass, um den Winter zu überbrücken, zu sagen, komm, gehen wir da wieder hin und von da aus halt dann einfach normal arbeiten, also 6 Tage die Woche schuften und dann wirklich am Wochenende halt ein bisschen rumcruisen und ein bisschen erkunden, dass man da einfach auch einen guten Mix hinbekommt. Und auf Bali, also wir waren eigentlich an vielen Spots. Also Canggu ist halt so der Ort, wo sich die ganzen Nomaden treffen. Und dann hat es im Süden von Bali diese kleine Halbinsel Uluwatu. Auch mega schön, hat es richtig, richtig schöne Strände, also mit die schönsten, glaube ich, auf der ganzen Insel. Da ist es auch immer super schön. Vor allem auch ein bisschen günstiger teilweise als Canggu. Also Uluwatu, wer mal nach Bali gehen möchte, ist auf jeden Fall ein richtig schöner Spot. Und man kommt halt auch fix von da aus überall hin. Also ja, über die Straße, durch Denpasar, durch die Hauptstadt, kommst du dann relativ schnell hoch. Und Ubud ist halt auch noch so, dass der Ort auf Bali, der sitzt so ein bisschen mehr im Dschungel oben, Richtung Inselmitte. Und da kann man halt wirklich dann auch ein bisschen Dschungel, Wasserfälle erkunden. Aber ich muss auch sagen, das war dieses Jahr auch, wir waren ja letztes Jahr da und dieses Jahr und wir hatten da dann diese große Reise durch Indonesien und wir waren letztes Jahr halt bei Wasserfällen und wir waren bei jedem Wasserfall alleine. Also die geilsten Wasserfälle und niemand.
Boah.
Und man denkt dann so, okay, das ist jetzt hier das, weil das so eine große Insel ist, verläuft sich das alles und man hat ein bisschen Natur für sich alleine, aber kannst du vergessen. Also dieses Jahr waren dann die zwei Kollegen Steve und Dennis, mit denen ich dann unterwegs war, die waren nochmal am Wasserfall. Es war voll. Es war richtig, richtig voll mit Influencern, die dann ihre Fotos schießen wollen und so weiter, wie man es halt kennt. Also ja, ist auf jeden Fall crowded, die Insel, definitiv, ja.
Ja gut, das heißt, deine Geheimtipps vom letzten Jahr entpuppen sich jetzt alle so als
Ja, es gibt bestimmt noch Plätze, die ein bisschen ruhiger sind, aber vor allem unten, also Uluwatu, die Strände, da war jetzt auch dieses Jahr noch einiges an Platz. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ich kann ja mal kurz schauen, wie der heißt.
Geil, hörst du den Freischneider?
Ich habe irgendwas gehört, ja, aber ganz, ganz, ganz leise.
Es ist jetzt meine erste Remote-Podcast-Aufnahme, die ich wirklich im Van aufnehme. Und wir sind hier am, weiß nicht, am letzten, also irgendwo in Polen, an einem See. Hier ist keine Sau. Und jetzt kommt hier so ein Typ mit einem Freischneider an und mäht einfach um unseren Van rum. Die Wiese.
Natürlich,
Ach, sehr
das
gut.
muss natürlich heute gemacht werden, ja.
Sehr, sehr gut.
Also ich höre es erstmal gar nicht, auf jeden Fall.
Ja, nö, alles gut. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber mich packt es gerade leicht. Sorry, Uluwatu, richtig?
Genau,
Da hast du.
der Strand, den ich meinte, zum Beispiel, wo wir waren, der immer richtig genial ist, Pantai Pandawa. Können wir ja auch, ich kann dir auch den Link schicken für die Videobeschreibung oder irgendwas. Also der ist immer mega schön. Da hat man auch ein bisschen seine Ruhe. Das ist nicht so überlaufen wie jetzt der Westen von Uluwatu.
Aber ist es dann von Canggu oder so? Also bist du da, ist es dann ein Tagesausflug
Ja.
oder wart ihr dann eine Woche irgendwo in Uluwatu? Oder wie kann man sich das so
Ja,
vorstellen
wir
von
hatten dann
denen?
auch mal ein Airbnb auch mal nur auf Uluwatu, weil wir ja halt länger da waren. Hatten wir auch mal eine Woche,
Ja.
einen Monat ein Airbnb auf Uluwatu richtig und konnten dann da rumfahren und ein bisschen erkunden. Von Canggu wäre das schon ein Tagestrip. Also Canggu ist schon, vor allem mit dem, es ist gar nicht so weit, aber einfach die. Du warst schon mal da auf Bali, oder?
Ja.
Dann kennst du den Verkehr.
Ja, genau. Roller wahrscheinlich.
Roller.
Hattet ihr da eine Langzeit-Rollermiete wahrscheinlich und dann.
Ja, und
Oder gar, oder nicht?
es ist halt
Doch.
genau, also du kannst halt Roller dann, also ja, wie lange du willst, du kannst für 2 Tage einen Roller mieten oder für 3 Monate. Hauptsache, die kriegen das
Ja.
Ding irgendwie an den Mann. Aber der Verkehr ist halt echt so crazy. Also mit dem Roller links, rechts am Auto vorbei, auf dem Bürgersteig. Also da, wo Platz ist, passen die Roller irgendwie durch. Und deswegen dauert es halt so ewig, irgendwo hinzukommen, einfach weil du hast Ampeln oder Kreuzungen ohne Ampel, wo alle einfach irgendwie reinfahren und irgendwie muss es funktionieren. Deswegen, ja, dauert es halt ein bisschen Zeit, irgendwo hinzukommen. Ja.
Ja, aber es ist auf jeden Fall großer Vorteil, wenn man sich selber auf den Roller traut und da Bock drauf hat.
Ja, ich kann
Das ist
aber
schon so das Nummer.
vielleicht für jemanden, der zum ersten Mal Roller fährt, bevor ihr nach Bali geht, würde ich doch empfehlen, dass man das irgendwo vorher mal übt, weil Bali ist, glaube ich, schon, was das Rollerfahren angeht, echt eine Herausforderung. Vor allem, wenn man einfach so ein bisschen überfordert ist, auch damit dem Ganzen. Und dann in diesen Verkehr rein muss, wo echt Hühner, Hunde, alles auf die Straße rauf, irgendwie Kreuzung ohne irgendwie Ordnung. Also ich habe zum Beispiel letztens hat mich der Taxifahrer, als ich dann von Bali zurückgefahren bin, hat er mich zum Flughafen gefahren, hat gesagt, ist rot geworden, die Ampel, bei einer größeren Kreuzung. Und er sagt, wenn rot ist, dann kann man noch 5 bis 10 Sekunden fahren. Man muss dann
Fünf.
merken, wie gut es passt. Also es ist dann dieser Flow, der da ist.
Ja.
Wenn du merkst, okay,
Muss nur ein bisschen besser aufpassen, ja.
genau, kommen die anderen schon, dann soll ich vielleicht aufpassen. Aber es ist echt so ein Flow, wo man einfach sich reinfinden muss vom Fahren her. Und wenn man gerade erst anfängt, im Roller zu fahren, dann ist es schon teilweise eine Herausforderung, weil es halt doch teilweise überfordernd ist. Also auf jeden Fall.
Ja, nee, ist ja generell eine gute Idee, einmal schon mal verstanden zu haben, wie der
Ja.
Roller funktioniert, dass man mit den Bremsen vorsichtig ist, wenn der Untergrund lose ist und sowas. Also dieses typische Zweirad-Thema. Und dann aber mit dem Flow, ja, finde ich, beschreibst du es sehr, sehr gut, weil es sieht sehr chaotisch aus, alles ist es auch. Aber wenn man sich nicht so einen Stress dabei macht und irgendwie versucht, sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, so der beste Ansatz, um dann da, ja, in den Flow, wie du sagst, mit
Ja.
reinzukommen.
Ja, vor allem
Ja, voll.
alle fahren sehr, 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 sehr vorausschauend, finde ich. Also es ist dieses Chaos, aber du hast trotzdem alle sind trotzdem sehr vorsichtig und umgänglich miteinander. Und vor
Genau.
allem ist die Hupe da nicht dafür da, um wie in Deutschland, die Ampel geht gerade auf grün und ey, fahr mal, sondern die Hupe ist einfach dafür da, kurz zu signalisieren, hier bin ich. Also einfach nur kurz aufmerksam auf sich zu machen. Wenn du mit dem Roller irgendwo vorbeifährst, dann hupt man kurz, dass das Auto weiß, ah, okay, da kommt gerade ein Roller durchgecruised. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass
Ja,
alle auf sich wirklich. Ich habe noch nie einen Unfall da gesehen. Man hört viel von Touristen, die dann wirklich halt auch trinken,
ja.
dass die dann halt auch Unfälle
Ja.
haben. Aber sonst habe ich noch nie in diesem ganzen Chaos einen einzigen Unfall gesehen, was halt schon erstaunlich ist, wenn man den Verkehr da sieht.
Ja, also ich würde es nicht zu arg die Hoffnung aufmachen. Also ja, Unfälle also gerade die, wenn man nicht so erfahren ist und dann mit den typischen kurze Klamotten und so, ja, muss man schon vorsichtig sein. Also ich würde auf jeden Fall einen Helm immer
Ja, auf jeden Fall.
empfehlen, weil vielen Inseln kann man, ist es wahrscheinlich keine Pflicht in Anführungszeichen, sondern das war immer mein Rollerausleitding, war immer die Bremsen checken, vielleicht auf den Reifen schauen noch, die Hupe, genau, wo du es gesagt hast, dass die Hupe
Ja, die ist
funktioniert. Okay,
wichtig,
das sind
ja.
jetzt voll die Allmann-Tipps. Check die Hupe, check die Profiltiefe.
Nee, also es ist schon wichtig, was du sagst, weil einfach mal ein doofes
Ja.
Beispiel, als wir dann letztes Jahr von der Quarantäne gekommen sind aus Jakarta, haben wir uns einen Roller geliehen und am zweiten Tag hatte ich meinen ersten Rollercrash. Und ich fahr viel Roller und ich bin auf Mallorca gefahren und Gran Canaria und so weiter. Also ich habe schon einiges an Experience, was Rollerfahren angeht.
Ja.
Fühle mich da auch relativ sicher. Und bei mir ist einfach, ich bin dann am zweiten Tag, sind wir losgefahren, wollten zum Einkaufscenter in die Hauptstadt. Und ich habe dann irgendwie zwischendurch gemerkt, ich stand an so einer Ampel und irgendwas hat so nach Metall gestunken. Ich dachte aber, ich stand halt direkt neben einem riesen LKW. Ich dachte, der ist das. Deswegen habe ich mir nichts dabei
Ja.
gedacht. Dann fahre ich rum und fahre in die nächste Kurve rein. Und in dem Moment blockiert einfach mein ganzes Vorderrad, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also beim Rumfahren ist einfach komplett das Vorderrad blockiert, hat es mich hingelegt. Zum Glück nichts passiert. Ich habe mir dann halt den Fuß gut also der Roller ist halt voll auf den Fuß gefallen. Ist zum Glück nichts gebrochen gewesen, aber mit so einem Scheiß rechnest du ja nicht. Deswegen die Bremse zu checken und wirklich mal, auch wenn man merkt, dass irgendwas komisch ist einfach am Roller, einfach wirklich mal safe runtergehen. Und deswegen ein Helm ist. Man kommt in diesen Breitengraden in Thailand und in Asien schnell mal auf die Versuchung, ohne Helm zu fahren. Für alle, die da sind, die werden es verstehen, weil viele Ausländer fahren halt ohne Helm. Und dich packt es einmal blöd hin und das war's. Also, das ist ja genau die Story, dass halt viele Ausländer halt dann nicht so erfahren sind mit dem Roller wie jetzt die Einheimischen. Und dann, du musst nicht mal schnell sein. Wenn du dann keinen Helm auf hast, dann kann es halt echt mal blöd laufen. Deswegen, ja, auf jeden Fall gute Empfehlung, ja.
Better safe than sorry,
Ja,
genau.
genau. Ja.
Ja, okay. Wow. Ich merk schon, wie es mich in meinen Gedanken, wenn wir so drüber reden, so die Sehnsucht schon packt. Wieder durch auf den Roller in Asien und so.
Ja.
Ja, Surfen. War das dann auf Bali schon euer Highlight oder wie ging es dann weiter? Ihr seid ja vor allem noch auf Lombok, glaube ich, weiter, oder?
Also Lombok haben wir dann auch gemacht. Also Surfen, muss ich sagen, hat mich nicht so gepackt. Obwohl ich eine Wasserratte bin,
Okay.
war das irgendwie ein Sport. Weiß ich nicht, hat mich noch nicht so gehuckt. Vielleicht muss ich da auch einfach ein bisschen mehr dranbleiben. Aber mir hat auch vor allem die Kraft gefehlt, bin ich ganz ehrlich. Wenn man, ich weiß nicht, ob du auch schon mal draußen warst. Es geht so in die Schultern. Und wir haben dann halt direkt auch einen Coach uns geholt, der 2 Stunden Programm gemacht hat. Und ich war nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, war ich komplett durch. Und hat mich irgendwie durchs Wasser gezogen. Und
Ja.
dann bist du draußen, hast es gerade wieder geschafft, zurück, wo du halt die Wellen catchen kannst. Und dann geht es direkt wieder nach vorne und du bist eigentlich gerade dabei, dich auszuruhen und bist schon wieder direkt vorne irgendwo. Ist schon
Ja.
echt ein krasser Sport, ja. Aber deswegen sind die ganzen Surfer halt so fit, ne? Also da muss man echt ein bisschen trainiert sein. Vielleicht muss ich da ein bisschen länger dranbleiben.
Ja, ich kann sehr, sehr relaten. Ja, fast schon froh, dass du jetzt nicht gesagt hast, ja, wir haben uns mal einen Coach geholt, eine Stunde und dann seitdem super geil. Nee, klar, ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man sich da vorher schon mit der Fitness beschäftigt, weil es ist ja krass anstrengend einfach, total. Du paddelst ja eigentlich nur. Und ja, und dann Balance, ja, heftig. Also ja,
Ist
ich bin voll bei dir.
vor allem, man denkt sich dann, ah ja, dann das sieht immer so elegant aus. Aber wenn du halt dann da raus paddelst und die Strömung reißt sich von links nach rechts und die Wellen knallen halt nur in dein Gesicht die ganze Zeit. Du wirst die
Ja,
ganze Zeit
ja.
nur gepoundet. Und dann kommt der Moment, wenn man dann draußen ankommt und man sitzt dann auf seinem Surfbrett und schaut so ein bisschen. Das ist halt schon geil, aber ja,
Ja.
muss man echt Bock drauf haben, definitiv.
Okay, verstehe. Das heißt, das Surfen ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Ja.
Und dafür hast du die Drohne wieder mehr ausgepackt, oder?
Genau, Drohne dieses Jahr wieder dabei. Ich habe auch ein Video gemacht zur Mini 3 Pro auf meinem YouTube-Kanal. Das war echt ein Spaß, damit zu fliegen. Und ja, wir sind dann nach Lombok. Also Lombok ist ja die Nachbarinsel von Bali rechts daneben. Und kennt man vielleicht, ich weiß nicht, für Leute, die Vlogs kennen von John Olsen und Benjamin Ortega, die haben ja vor allem diese Gegend unten im Süden von Lombok halt bekannt gemacht mit den Tampa Hills. Daher ist, glaube ich, Lombok auch so ein bisschen bekannt geworden. Er hat ja auch ein paar deutsche YouTuber da. Ich glaube, Cheng ist, glaube ich, hat auch eine Villa in Tampa Hills. Und man hat viel Gutes gehört von Lombok, dass einfach ja noch mal ganz anders von der Natur her sein soll. Dass es vor allem auch ein bisschen entspannter sein soll als Bali von der Tourismusdichte her. Und das ist halt auch genau so. Also du kommst dann rübergeflogen, da ist dann der Flughafen gleich. Also da stand neben unserem Flugzeug noch ein anderes auf dem Rollfeld und dann kann jeder laufen, wie er will. Ist alles total egal. Also es war so ein richtig entspannter Vibe auf Lombok und wir waren dann einen Monat im Norden von der Hauptstadt Mataram. Das ist so ein bisschen mehr im Nordwesten. Und da hast du wirklich nochmal dieses komplett, also wenn du wirklich die einheimische Erfahrung haben willst, ohne Touristen, dann ist das so die Gegend. Da gibt es im Norden von Mataram gibt es ein paar Airbnbs, die ja, sind ganz okay. Jetzt nicht der mega gute Stuff. Da oben gibt es auch ein paar Resorts, glaube ich, ein paar Hotels, die ganz nice sind. Und ja, es ist halt, wir waren zum Beispiel dann von Mataram, sind wir runtergefahren, da ist nochmal so eine Halbinsel unten bei Lombok, wenn man so ein bisschen in den Süden fährt und eine Stunde dahin gefahren, wir haben keinen einzigen anderen Tourist gesehen. Also du bist wirklich da auf dieser Straße und vor allem, dann hast du auch Einheimische, die zum ersten Mal Ausländer sehen. Und die feiern dich so hart, weil die zum ersten Mal halt dann in dem Fall halt Weiße sehen. Und die Kinder fahren neben dir zu dritt auf dem Roller und winken und keine Ahnung. Wir standen dann auf einer Autobahn kurz, haben kurz angehalten. Da sind dann so Leute an uns vorbeigelaufen, die haben einfach Fotos und Videos von uns gemacht, weil wir sowas Besonderes dann in dem Fall für sie waren. Das war schon nochmal eine ganz andere Erfahrung und vor allem einfach auch vom den Leuten auf Bali und vor allem in Canggu und so weiter, die haben halt für ihre Verhältnisse schon ganz gute Jobs. Und das lernt man dann oder das merkt man dann, wenn man nach Lombok geht, wenn man halt dann die Verhältnisse von den Leuten sieht, wie halt die Einheimischen dann teilweise in Indonesien halt dann wirklich leben, ist das halt auch schon nochmal so ein, ja, es öffnet einem halt schon nochmal die Augen, was da für ein Unterschied ist zwischen Verhältnis, wie wir leben in Europa und wie halt die dann vor Ort leben in Asien. Und das war so nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil das nicht so dieses Schickimicki.
Ich unterbreche nur kurz, um auf ein weiteres Reiseprojekt von mir hinzuweisen. Manyways wird die zentrale Plattform für Individualreisende und lässt sich dabei die ganze Power deiner Reisekontakte entdecken. Befülle deine persönliche interaktive Weltkarte und gib deinem Netzwerk so einen schnellen Überblick deiner Reiseerfahrung. Mit einem speziellen Reisekontaktbuch wird die App helfen, einfacher mit Bekanntschaften und Freunden in Kontakt zu bleiben, auch wenn sie über verschiedene Netzwerke verteilt sind. So macht dich die App zum Beispiel darauf aufmerksam, wenn sich eure Wege auf zukünftigen Trips überschneiden. Finde heraus, was die Manyways App noch alles bietet und melde dich gleich kostenlos an. Den Link und weitere Infos finden sich in den Shownotes. Danke und weiter viel Spaß mit dem Weltenbummler Podcast.
Wie unterschiedlich einfach die Welten sind von unserem Standard, den wir haben, zu dem Standard, den man da hat. Und das mal zu erleben, war für mich auf jeden Fall auch was. Vor allem, weil die Leute einfach, ich weiß nicht, mir kommt das so vor, die Leute haben halt für unsere Verhältnisse, wie wir das kennengelernt haben, haben die Leute nichts. Also die haben wirklich ein kleines Haus, wo die mit ihren Kindern leben und die Kinder leben da auch relativ lange und haben meistens 3, 4 Kinder. Deswegen ist ja Indonesien auch so ein Land mit so vielen Einwohnern. Und die hängen die ganze Zeit eigentlich dann vor dem Haus irgendwo rum und alle machen irgendwas und irgendwie doch das Gleiche und irgendwie scheint es zu funktionieren, Benzin verkaufen und irgendwie so einen kleinen Kiosk zu haben oder irgendwas. Und trotzdem sind sie aber für mich immer ein unglaublich nette und zuvorkommende und glückliche Leute. Also ob du an einem Reisbauer vorbeifährst, der wirklich nichts hat und der strahlt dich an, die Zähne alle kreuz und quer. Aber sie sind immer lieb, nett und zuvorkommend. Das fand ich schon beeindruckend. Das war schön jetzt, sag ich mal, in der Gegend von Mataram. Da hat man das mal so richtig kennengelernt. Auf Lombok ist nochmal was ganz anderes. Und dann sind wir in den Süden.
Ja, gib mir mal noch zu Mataram, bevor du da, genau, bevor du in den Süden gehst. Das ist dann eine große Stadt oder wie kann man sich das vorstellen? Also ist es dann schon so großstadtmäßig oder ist es noch total ländlich? Oder wie ist da so der Vibe
Ja, ich
irgendwie?
finde, die Städte in Indonesien sind außer Jakarta, sind die sowieso immer irgendwie so wie so ein großgezogenes Dorf, wo du einfach jede Straße sieht irgendwie gleich aus. Mataram ist schon eine große City, also ich glaube, da hat es auch eine 500.000 Einwohner oder sogar mehr. Ich glaube, Lombok gesamt hat 4 Millionen Einwohner. Also da ist schon noch Action und wir waren halt so ein bisschen im Norden von Mataram. Das ist halt einfach so eine langgezogene Straße und da wohnen halt rechts und links überall Leute. Also es ist halt, ja, sehr, sehr einheimisch und da kannst du halt überall rechts und links reinfahren, Richtung Reisfeldern und im Norden von Mataram geht es auch dann in den Dschungel rein. Da hast du dann etliche Affen, die halt irgendwie rumsitzen. Und an der Küste hast du auch ein, zwei schöne Strände und da waren wir, gut, das war jetzt letztes Jahr dann oder Anfang des Jahres war das auch noch recht ruhig, weil Regenzeit war. Aber da hast du halt wirklich Strände, wo du komplett alleine bist. Wenn du da rumfährst, da hast du überall mal Strände, wo du niemanden anders außer dir dann hast und außer ein paar Hunde, die dann rumlaufen. Also das ist schon nochmal ganz anders.
Ja, Ja, vielleicht noch dann, weil Bali hast du ja schon gesagt, internationales Essen und so. Wie ging es euch da in Mataram? Hast du da irgendwelche kulinarischen Highlights, ja, die dann aus der lokalen Küche quasi?
Das ist eine gute Frage. Ich bin da, das Problem ist, ich war eine ganze Zeit lang auch vegan unterwegs. Und wenn du durch Asien reist, dann musst du dich irgendwann damit anfreunden, dass es nicht mehr so einfach wird, nur noch vegan zu leben.
Okay.
Weil dann isst du nur noch Reis. Und es ist echt schwierig. Und ich bin dann halt auch vor allem auf vegetarisch umgestiegen, einfach um ein bisschen, dass ich nicht jeden Tag Reis mit Tempeh essen muss, weil das kannst du eine Woche lang machen, aber wenn du das einen Monat lang machst, dann hängt sie irgendwann
Ja,
aus allen ja, Löchern raus. Und
ja.
deswegen war das halt, also vegetarisch, ich meine, die Asiater essen halt gerne Reis. Und gerade in Indonesien ist es halt morgens, mittags, abends ist es halt gebratener Reis mit Ei, mit Tempeh, mit Tofu.
Ja.
Ich bin da jetzt, ich habe jetzt keine Erfahrung gesammelt, was halt das Thema mit Fleisch angeht,
Ja,
aber
aber ich finde gerade Tempeh ist doch so super special für Indonesien. Aber gut, ich meine, du hast jetzt schon durchklingen lassen, klar, nach einem Monat ist es
das
wirklich
Problem
gar
ist,
nicht mehr.
hatte ich auch gedacht, aber man bekommt gar nicht so viel. Also wenn man
Okay.
unterwegs ist, klar, man kriegt hier und da was. Also, aber
Ja.
es ist dann wirklich sehr immer auf Reis und Tempeh ist Hammer da. Also echt, echt lecker.
Ja.
Und aber es ist halt nach 2 Wochen, wenn du jeden Tag Tempeh bestellst oder irgendwas, ist es dann halt auch mal irgendwann genug Tempeh. Vor allem halt
Ja.
auch morgens. Willst du ja auch nicht die ganze Zeit Reis essen. Also
Ja,
das ist
okay.
dann wirklich schon nicht mehr so einfach. Also ist dann schon ein Unterschied zu Canggu, wo du halt
Naja, klar, ja.
Thai, Pizza, westliches Essen, vegan, alles, was du dir vorstellen kannst.
Ja.
Das ist dann auf jeden Fall gar nicht mehr so, ja.
Okay, ich will dich nicht weiter aufhalten. Schick uns, bring uns in den Süden.
Süden, also Süd-Kuta, das war eigentlich das Ziel. Süd-Süd-Lombok, Kuta, die Gegend. Da hat man halt wirklich trotzdem diesen entspannten Lombok-Vibe mit nicht so vielen Leuten. Es ist wirklich noch, vor allem die Infrastruktur in Lombok ist viel besser als die auf Bali. Bali wurde irgendwie so gebaut und der Tourismus kam und sie haben sich eigentlich gar nicht vorbereiten können auf diese Massen, die gekommen sind. Dadurch hast du halt diese ganzen etlichen kleinen verstopften Straßen, die überall hinführen. Und auf Lombok haben sie halt sich so ein bisschen, haben sie halt viel in die Infrastruktur investiert, was die Straßen angeht. Das heißt, du kommst vom Flughafen, hast du halt wirklich eine zweispurige Straße straight runter in den Süden. Und du warst ja auch schon auf Lombok, oder? Also du
Ja,
kennst.
ich erinnere mich, bei uns damals, da gab es wirklich diese riesigen Straßen, die aber damals noch so ins absolute Nirgendwo teilweise geführt haben, wo man sich dachte so, okay, warum ist hier so eine Straße? Aber jetzt, wie du das so erklärst, macht das ja mega Sinn, weil auf Bali wunderst du dich, warum sind hier nur so viele kleine Gassen? Und
Ja.
da haben sie quasi vorausschauend schon mal investiert, okay.
Ja, sie haben ja auch die Rennstrecke da gebaut, die MotoGP-Rennstrecke. Das ist ja auch ein offizielles
Ah,
Motorradrennen
crazy.
von der.
Okay, ja.
Also da kommen einige Leute hin. Das war auch zu der Zeit, als wir da waren, war auch ein Rennen. Nicht das große, ich weiß nicht. Die Formel 1 im Motorradrennen ist ja MotoGP, glaube ich, oder?
Puh, ja, bin ich gar nicht so
Ich
drin, aber ja,
glaube,
wahrscheinlich hat
und die haben
sich.
halt auch da ein Rennen. Also das ist halt schon ein großes Highlight dann für die Gegend. Und das ist halt auch da unten im Süden von Kuta und da hast du halt wirklich diese ganze Infrastruktur und da wird jetzt so nach und nach gebaut und da hast du dann auch wieder so ein bisschen mehr westliche Restaurants. Wenn du halt so ein bisschen das Essen weiterhaben möchtest, dann ist halt so Kuta im Süden von Lombok halt die Gegend. Man kann super geil surfen, man will jetzt nicht, aber gerade für Surfer soll das wohl halt auch ein Traum sein. Und ja, einfach die Landschaft da unten ist einmalig, finde ich. Süd-Lombok, wunderschön. Also ich auch ein paar Aufnahmen auf meinem Kanal. Und einfach der Vibe, also dieses Entspannte, diese riesigen Strände, wo du für dich bist, dieses schöne Wasser, also das war schon echt beeindruckend und definitiv, wenn ich jetzt so zurückschaue, mit einer meiner Lieblingsorte in
Okay.
Indonesien, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie
Und
es für
dann,
dich ist, ob du jetzt so ein
ja.
bisschen dich da an Süd-Südlombok zurückerinnerst gerne, aber für mich
Nee,
war das schon
klar,
ein
also
Highlight.
was du sagst mit der Landschaft und auch, dass man da, also der Kontrast zu Bali, ne, dass da viel weniger los ist und du auch einsame Strände quasi hast, voll. Ich versuche mich gerade an Kuta zurückzuerinnern, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das genau her ist, aber wahrscheinlich, das reichen ja schon 2 Jahre oder so oder ein paar Jahre, dass sich da so viel tut. Deswegen finde ich es tatsächlich sehr spannend. Also wart ihr dann in Kuta selbst oder eher außerhalb? Ich meine, was du vorhin gesagt hast, die Tampa Hills, die sind, glaube ich, auch nur eine Stunde dann von Kuta noch weg oder so.
Die sind so 30 Minuten nochmal Richtung Westen,
Ah
sind die
ja,
Tampa
okay.
Hills. Da sind wir vorbeigefahren. Das sieht auch, also ich habe mir das riesig vorgestellt. Das sind ja wirklich nur ein paar Häuser, die da auf dem Hügel raufgebaut sind, vor so richtig schönen Stränden.
Und ja, du weißt ja, wie das funktioniert mit der Drone Magic. Das ist wieder.
Kann man einfach mal hinfliegen. Ja, ich hab, bin dann da nicht geflogen zu den Hills.
Nee, ich meine, wie man das vermarktet, damit das gut aussieht. Aber es sieht cool aus dort, also so nicht.
Es ist auch eine mega Gegend, also wenn du deine Ruhe haben willst, wenn du gerne surfen gehst, wenn du vor allem günstig halt solche großen Häuser bauen möchtest, ich glaube, dann ist das halt schon die Gegend. Und es ist echt eine, vor allem ich bin halt so ein Typ, ich mag halt gerne Abenteuer, wo man einfach auch mal in irgendeine Straße reinfährt und mal schauen, was kommt. Okay. Und das hast du halt, Bali ist halt so sehr touristisch schon, nicht so, ich würde es nicht so touristisch nennen wie Thailand. Thailand ist schon nochmal um einiges touristischer. Wir waren auch nochmal auf Phuket als Vergleich und Phuket hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen, weil es einfach too much Tourismus ist. Also es ist wirklich dann richtig hier Tiger anschauen und Elefanten anschauen. Ja. Das ist halt so gar nicht meins. Ich bin halt wirklich lieber in der Natur. Das hast du halt dann eher auf Lombok und Bali, glaube ich, so ein bisschen mehr
Adventure. Ja, ich denke, also gerade Bali, denke ich, ist halt das, also du kannst in diesen Touri-Zentrum reingehen, aber du hast noch, es ist noch viel weitläufiger außenrum, dass du da auch wirklich ausreisen kannst, sage ich mal, und noch Sachen entdecken kannst, ja, voll.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, was war das, hast du irgendeine, was wo dir direkt in Erinnerung ist, wo du abgebogen bist und dann irgendwo gelandet bist, wo du nicht mit gerechnet hast oder fällt dir da was ein?
Also eine Sache war, das war glaube ich schon am zweiten Tag oder am dritten Tag, da sind wir dann einfach irgendwo, wir wollten zu einem Strand. Wir sind einfach mal losgefahren, haben gesagt, da unten ist ein Strand, da fahren wir hin. Da hat Google natürlich gezeigt, dass da auch eine Straße reingeht, aber die Straßen sind da teilweise ein bisschen anders, wie man das dann sich in Deutschland vorstellt. Und dann war das halt wirklich nur Offroad durch Matsch durch und wir waren eigentlich schon zur Hälfte durchgefahren mit dem Roller und dachten, na, ist doch keine Straße. Links und rechts halt Ochsen, die dich so anschauen und frei rumlaufen, an denen du mit dem Roller vorbeifährst. Also wirklich komplett irgendwo, mitten im Nirgendwo. Dann haben wir halt gesagt, komm, scheiß drauf, jetzt sind wir die Hälfte schon gefahren, wir fahren jetzt vor bis zum Strand und gucken mal. Ja. Und dann kommst du halt wirklich an so einem Strand an, wo dann ein, zwei einheimische kleine Hütten stehen und sonst ist niemand da. Also du hast wirklich den ganzen Strand komplett, echt 2 Kilometer lang, komplett für dich alleine, mit der schönsten Aussicht. Und dann kam auch direkt aus dem Haus, kamen dann halt auch die Einheimischen raus. Und meistens denkt man dann erstmal, jetzt wollen sie irgendwas verkaufen. Das ist halt immer so ein bisschen ihr Versuch. Wo kommst du her? Und was machst du hier? Und wo bist du her? Und dann denkst du, okay, was willst du jetzt verkaufen? Ist ja immer schön und gut, aber dann, die waren einfach nur interessiert, haben sich dazugesetzt. Und dann kam die ganze Familie raus und hat uns Kaffee angeboten und haben sich dazugesetzt. Und wir sind Drohne geflogen. Und die kleine Tochter, die war, ich weiß nicht, 7 oder 8 oder sowas, war dann ganz begeistert bei uns an dem Bildschirm von der Drohne und hat mitgeschaut. Das war einfach ein schönes Erlebnis, so mit diesen Einheimischen zu connecten und ein bisschen zu probieren, zu quatschen. Mega. Und wir haben dann zusammen Fotos gemacht und die Kleine durfte Drohne fliegen. Das war ein cooles Erlebnis, ja.
Ja, ich finde es immer wieder schön, so ein Reminder auch, wenn man, klar, umso mehr man in touristischen Regionen ist, hat man immer diese Verbindung Einheimische und dann, dass dann immer irgendein Business dahinter steckt oder so. Und was ja auch völlig okay ist, wenn da viele Leute hinkommen. Ja. Ich meine, dann leben die davon. Aber ja, dass man aber auch ganz anders mit Leuten interagieren kann oder dass man das nicht immer so, dass man da überrascht werden kann in einer anderen Weise. Ne?
Ja, man hat immer so ein bisschen diesen Reflex, weil man auf Bali halt auch so voll gequatscht wird die ganze Zeit und so. Man gibt denen ja gerne Geld, ich verstehe es ja auch. Und sie haben ja auch oft weniger und für sie sind 5 Euro so viel Geld. Wenn man sagt, komm, nimm die 5 Euro, mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber für sie ist es halt dann doch. Aber wenn halt der 10. kommt und der 50. kommt, dann denkst du dir irgendwann so, sorry, so, ich will auch ein bisschen hier mein Leben genießen. Aber wir haben dann auch zum Beispiel in Kuta am Strand kamen dann auch Studentinnen aus Mataram. Mhm. Die waren auch total lieb. Da waren dann 4, 5 junge Mädels. Die eine hat die Kamera mit dem Handy gemacht, die andere hat den Ton mit ihrem Handy neben mir gemacht. Und dann wurden wir praktisch interviewt, weil wir halt die einzigen Touristen da waren. Wurden wir interviewt, welche Filme wir gerne schauen. Haben wir schon mal asiatische Filme geschaut? Was sind unsere Lieblingsfilme? Das war total niedlich. Ja. Und die haben dann auch mit uns, mit der ganzen Klasse, ein Gruppenfoto gemacht. Also es sind einfach Momente, die erlebst du halt hier in Europa so nicht.
Ja, cool. Ja, voll cool, dass ihr da so die entlegenen Wege auch einfach ausprobiert habt und dann so coole Sachen entdeckt habt. Das ist auf jeden Fall.
Hattest du nicht auch mal irgendwie so ein Dorf empfohlen in Südkuta? Irgendwie, da waren wir nicht. Ich weiß aber, da gibt es irgendwie so ein Dorf. Ich weiß, du hast mir auch 1, 2 Sachen empfohlen, wo die irgendwelche Teppiche oder irgendwas Bestimmtes nähen oder irgendwie. Hattest du mir das empfohlen oder war es wer anders?
Boah, Teppiche erinnere ich mich nicht tatsächlich. Kann sein, dass ich dir auch ein paar Sachen. Ich habe immer, also ich habe meistens so auf Google Maps ein paar Sterne verteilt und da muss ich immer selber schauen, wo wir. Also wir waren, ich weiß noch, wir waren auch bei den in der Nähe der Tampa Hills. Ich glaube, so zwei, drei Grundstücke weiter waren so kleine Bungalows. Das fand ich ziemlich nice. Ja, doch, ich glaube, ich habe dir ein Hostel oder so ein Hostel Airbnb-Dings empfohlen, ne? Wo die auch mit Batu Bambu hieß es, glaube ich, wo die auch so ein Swimmingpool halt haben für die Gäste, die dir aber auch einmal die Woche dann fürs Dorf öffnen und Schwimmunterricht geben und sowas. Das
Ah, cool, ja.
war ein sehr cooler Spot, wo man auch quasi in dem touristischen Komfort, aber trotzdem die Chance hat, auch mit den Einheimischen zu interagieren und da auch so eine Connection ist, wo das Dorf davon profitiert und so. Ja, gibt es auf jeden Fall coole Ansätze, glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube, so auf vielen Ebenen auch so, ne, dieser Kontrast zu Bali, dass man da auch bewusst, ne, du hast es mit der Infrastruktur gesagt, aber auch die Leute, die da hingehen oder die Guesthouses oder sowas, die dann versuchen, da so ein bisschen auch was anders zu machen, einfach. Das ist so ein, ich glaube, dadurch entsteht so dieses Gesamtbild vielleicht auch.
Ja, ich finde gut da einfach dieser entspannte Vibe. Es ist nochmal mehr ruhiger gehalten einfach und ein bisschen verstreuter. Und ja, es ist einfach, die Strände finde ich auch schöner unten im Süden von Lombok als zum Beispiel jetzt in Canggu. Das ist halt eher so dunkle Strände. Aber ich denke, dass Lombok auf jeden Fall die nächsten Jahre auch viel, viel, viel mehr kommen wird, weil Bali ist halt sehr voll und für alle, die dann mal auf Bali waren, sagen, okay, es ist jetzt halt schon viel los. Da ist halt Lombok eine gute Alternative, halt direkt daneben.
Ja, und dann neben den Stränden, ich glaube, ihr, was ich mich erinnere, ihr habt dann den Berg dort erklommen, oder? War das
Genau,
so?
das war ja Teil der großen Reise, die
Ja.
dann danach kam. Also wir sind
Ah,
praktisch
okay.
im Januar nach Bali, sind dann nach Lombok, sind dann nochmal einen Monat nach Thailand, nach Phuket.
Aha.
Darüber muss man also, Phuket hat uns gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt viel Party und viel Massentourismus, also nicht meins. Deswegen waren wir da recht froh und sind auch eine Woche früher abgehauen. War noch mal kurz in Singapur. Singapur ist Hammer. Also ich weiß nicht, ob du schon da warst. Singapur ist
Ja, für
eine
mich reichen
faszinierende
da
Stadt.
2 Tage meist. Also ich bin da auch immer schnell wieder weg.
Ja, es ist einfach diese moderne große Stadt mit dem vielen Grün. Ist schon sehr futuristisch, sowas in Asien zu finden. Und genau, und dann sind wir von da aus dann praktisch wieder nach Bali und haben da meinen Kumpel Dennis getroffen, der nach langer Zeit aus der Armee raus ist und hat dadurch halt Zeit gehabt mal für eine längere Reise. Und ja, dann haben wir halt praktisch unsere große Reise angetreten, die dann halt auf die Gili-Inseln ging
Ah, okay. Dann wart ihr zu dritt, wart ihr dann unterwegs, oder? Also ihr wart dann, da war die Crew komplett oder was, oder?
Wir waren dann sozusagen drei Typen, ja, genau.
Ja, nice. Dann schieß los, die große Reise.
Fall, genau, wir sind auf jeden Fall, Dennis kam dann, Grüße gehen raus an den Kollegen und wir sind dann auf die Gili-Inseln, das ist nochmal im Norden von Lombok, also auch eine tolle Gegend, die Gili-Inseln ist eigentlich falsch, weil Gili heißt eigentlich Insel, also die Gilis, das sind drei Inseln im Nordwesten von Lombok, wo Roller verboten sind, wo man nur mit dem Fahrrad von A nach B kommt, wirklich winzige Inseln, da kannst du in einer Stunde mit dem Fahrrad drum rumfahren und der Vibe da oben ist einfach so chillig, weil du einfach ja, die Zeit bleibt da irgendwie stehen. Das Einzige, was du machst, ist halt wirklich so ein bisschen rumcruisen, an den Strand gehen, relaxen. Du kannst richtig coole Schnorcheltouren da machen. Da gibt es so Unterwasserstatuen und Schildkrötenhatz, die man da sehen kann. Also, wer in der Nähe von Bali ist oder wer auf Bali ist oder in der Gegend und ein bisschen Zeit hat, würde ich definitiv empfehlen, auch mal 3, 4 Tage auf die Gilis zu gehen. Vor allem Gili Trawangan ist so die Insel, wo man so einen guten Mix bekommt von. Wer Party machen möchte, ist jetzt nicht so meins. Da aus der Zeit bin ich rausgewachsen. Aber auch wer halt Aktivitäten, gutes Essen, hat man auf Gili Trawangan eigentlich ein super, super rundes Angebot und auch schöne Airbnbs, die dann. Du bist da in der Mitte von dieser Insel und die Moschee dudelt im Hintergrund mit ihren Gebeten, was sie halt paar Mal am Tag machen. Also und dann kannst du nur mit dem Fahrrad rumfahren. Das ist schon ein, ja, ist schon ein spezieller Vibe einfach, finde ich. Also definitiv eine Empfehlung, die Gili-Inseln, also die Gilis. Und wir sind dann von da aus, weil wir wollten eigentlich erst den Vulkan auf Lombok besteigen, mussten aber umdrehen, weil es war gerade Ramadan, Ende von Ramadan. Und dann war halt, ist ja, also Lombok ist muslimisch Und deswegen haben die ganzen Leute zu der Zeit, wo wir auf dem Vulkan wollten, haben die alle Party gemacht, weil die ja, ja Endramadan gefeiert haben. Deswegen mussten wir das so ein bisschen hin und her schieben und sind danach auf den Vulkan. Also wer Action mag und wer auf jeden Fall auch eine große körperliche und mentale Herausforderung sucht,
Okay.
der Vulkan auf Lombok, der ist schon crazy anstrengend. Also mit der anstrengendste Hike, den man anscheinend in Indonesien machen kann. Ich
Der.
glaube, 3.720 Meter ist der Mount Rinjani hoch. Also einiges. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wir wollen halt so eine Mischung aus Relax-Urlaub, aber auch viel Abenteuer, weil wir sind alles junge Typen. Wir wollten einfach ein bisschen was erleben. Dann habe ich halt gesagt, komm, scheiß drauf, nehmen wir gleich die Dreitagestour, wo man halt 2 Tage im Zelt pennt.
Geil.
Und dann gehst du den ersten Tag hoch zur ersten Zeltbase, gehst nächsten Tag, 2 Uhr morgens, gehst du auf den Gipfel, dass du zum Sonnenaufgang praktisch auf dem Gipfel bist. Und dann geht's den gleichen Tag nochmal runter in den Krater zu sogenannten Hot Springs, die sie da verkauft haben. Den gleichen Tag geht's dann abends wieder rauf auf den Krater. Also der zweite Tag hat's dann fett in sich auf jeden Fall. Und dann geht's den dritten Tag wieder runter ins Tal und dann ist die Tour vorbei. Und ja, auf jeden Fall crazy anstrengend. Also wir haben schon auf dem Weg hoch, sind uns ein paar Deutsche entgegengekommen, die gesagt haben, viel Spaß. Die mussten abbrechen, weil das so anstrengend war. Und wir dachten die ganze Zeit, ja, okay, komm, die wollen uns ein bisschen auf den Arm nehmen. Wird schon nicht so schlimm werden.
Ja, aber waren die dann wenigstens, also wirkten die dann wenigstens unsportlicher als ihr, oder waren das die durchtrainierten Surfer, die euch entgegenkamen, so boah, zu krass?
Es war so eine Mischung, also sie waren
Ja.
jetzt nicht mega
Ja.
unsportlich, aber wie gesagt, es war halt, es hat sich dann auch gehäuft, dass Leute gesagt haben, viel Spaß, das
Wirklich?
ist richtig,
Okay,
richtig
ja.
anstrengend. Und wir dachten dann, okay, ja, komm, bis dahin war es halt für uns noch so, okay. Ich hatte mich halt auch so eine Wanderung eingestellt, wo man einfach auch mal ein bisschen Natur hat und ein bisschen geradeaus geht, aber es war halt wirklich 6, 7 Stunden halt komplett nur hoch. Also
Ja.
die ganze Zeit bergauf. Und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich halt teilweise auch richtig steil,
Naja, du
wo du
startest ja, ich
irgendwo hoch.
meine, der Berg, der geht ja, oder der Vulkan, der geht ja vom Meeresding quasi hoch. Also da ist ja nicht so, dass da ein Riesengebirge vorne dran ist, wo du schon auf 2000 Meter losläufst, oder?
Ja. Du startest bei 900
Ja.
Höhenmetern und der erste Tag geht auf 2.500 Höhenmeter.
Boah, okay.
Ja. Und dann gehst du am zweiten Tag morgens von 2.500 auf 3.720. Also, und vor allem, da oben hat es gewindet wie verrückt. Es war arschkalt, 5 Grad. Es ist dann halt nicht mehr so entspannt wie im Tal von der Temperatur
Ja.
her. Und ja, dann oben natürlich, Gipfel war komplett zu mit einer Wolke. Also wir standen bei 5 Grad, haben keine Aussicht gehabt. Das war dann sozusagen unsere Belohnung.
Der Klassiker, ja.
Und vor allem dann auch dieser letzte Marsch zum Gipfel hoch. Du gehst nur Geröll hoch. Also du machst praktisch einen Meter nach
Und
vorne
rutschst
und
noch
machst einen
so.
halben Meter zurück.
Boah.
Ja,
Ach du
also du
Scheiße.
gehst 3 Stunden lang im Dunkeln einfach straight hoch. Aber ja, es war auf jeden Fall auf dem Weg runter, hatten wir dann auch ein bisschen Aussicht auf den
Ja.
Krater und das hat sich dann schon gelohnt. Das war dann schon geil.
Okay, und was Tour heißt, wart ihr da in einer größeren Gruppe oder wart ihr zu dritt mit einem Guide oder wie funktioniert das?
Wir waren zu fünft. Steve musste leider absagen. Der hatte sich am Knie verletzt, deswegen konnte er nicht mitkommen.
Ja.
Und wir waren dann noch mit 2 Mädels aus Holland und einem Mädel aus Frankreich, die dann in der Tour mit dabei war. Also wir hatten 2 Guides, wir hatten Träger dabei, die dann auch wirklich alles mitschleppen. Ey, crazy. Wir schleppen uns da hoch mit uns ein bisschen
Ja,
Gepäck, mit
ja.
Wanderschuhen und Stöckern und so weiter.
Okay.
Und die Jungs, die Träger mit so einem Holzstab hier,
Aha.
verbunden mit 2 Körben, wo alles drin ist. Wir hatten 5 Träger dabei, die unser Zelt, Essen, Wasser, alles tragen, in Flipflops. Die sind diese ganzen 3 Tage mit uns mitgelaufen in Flipflops. Ey.
Wow, ja, das
Verrückt.
krass.
Ja.
Krass. Okay.
Genau. Also wer auf sowas Bock hat, würde ich die Zweitagestour empfehlen. Also dann den zweiten Tag nochmal in den Krater runter und wieder arms hoch. Hat sich nicht gelohnt, weil der See in der Mitte ist zwar von der Natur her einmalig, aber du kommst dann an so ein Camp an, wo halt Einheimische campen und die Einheimischen auf Lombok sind halt nicht so respektvoll mit der Natur. Das heißt, da liegt überall Müll rum.
Okay.
Du kannst eigentlich nicht, die Leute gehen nicht in diesen See baden, die lagern da tote Fische, damit die nicht warm werden. Also es ist irgendwie nicht so geil. Die Hot Springs waren auch keine Hot Springs, es war irgendwie irgendwo da hinten im Müll.
Okay.
Also ja, und dafür halt den Tag von 2500, das war nochmal 1000 Höhenmeter runter in den Krater.
Und wieder hoch halt.
Und dann 1000 nochmal hoch abends. Und das war halt schon echt crazy.
Okay, also 2 Tage wäre der kürzere, wo man wirklich nur zum Krater hoch und dann wieder runter am nächsten Tag.
Genau, zum Gipfel hoch und dann wieder runter. Dann hat man auf jeden Fall mehr als genug Höhenmeter.
Okay,
außer wer
okay.
wirklich eine richtige Herausforderung sucht und
ja, und authentische Camping-Experience quasi.
Ja.
Ja, gehört leider auch dazu, ne, zu Indonesien oder Lombok.
Ja, das ist halt nochmal ganz anders. Obwohl es ein Nationalpark ist, finde ich ein bisschen schade, dass die Einheimischen dann auch so unrespektvoll mit der Natur dann in dem Fall umgehen. Und da kommt ja auch niemand, der den Müll wegräumt. Also es bleibt dann da alles liegen, leider. Aber ja, so ist es dann halt leider.
Okay. Und die, aber die Zelte und alles, also ihr hattet dann, ihr musstet wirklich nur euren eigenen Stuff dann hochtragen und die Versorgung und alles war dann quasi mit dabei.
War alles dabei, ja.
Ja,
also es ist alles inklusive und ja, die Guides waren super, haben auf uns aufgepasst. Leckeres Essen gab es, also die haben wirklich immer frisch gekocht. Morgens Pancakes und Eier und also Reis gab es natürlich auch. Also es war schon teilweise besseres Essen als in manchen Restaurants, wo du dich fragst, ey, echt,
wow,
ab, ne?
Okay.
Also was die an Arbeit, die kommen nach 6, 7, 8 Stunden Wandern mit Flipflops, kommen die da an und packen sofort alles aus, fangen sofort an zu kochen und die Zelte aufzubauen. Also ja, es ist echt Wahnsinn, wie tough die sein müssen. Also ja.
Krass. Ja, erinnert mich so an Nepal und was man da so hört von den Trägern. Also richtig, richtig krass. Okay, ja. Cool, aber ich weiß noch, wir haben uns gedrückt vor dem Berg, muss ich eingestehen. Als wir auf Lombok waren, haben wir auch haben wir so ein paar Stories gehört und haben uns am Strand festgehalten, ja. Deswegen sehr, sehr.
Also, es hört sich.
Aber mit dem Camping finde ich schon sehr, sehr geil. Also, das hört sich schon sehr cool an, ja.
Ja, das Ding ist halt, du pennst halt kaum. Also du kommst den ersten Tag an und du musst halt um 2 Uhr los. Mhm. Das heißt, du gehst dann um 9, 10 pennen.
Ja.
Und dann liegst du 4 Stunden im Zelt, dann wirst du rausgerissen, Kaffee und los geht's.
Mhm. Aber
und dann war es ja, wenn du die 2 Tage zumachst, dann war es ja praktisch schon.
Ja, stimmt, ja. Aber du hast wahrscheinlich einen kurzen, aber tiefen Schlaf, weil du nach dem Aufstieg wahrscheinlich platt bist, ne? Egal wie du da liegst oder was.
Ja. Es ist halt, ich denke, wenn du mit Wandern so ein bisschen Erfahrung hast, das ist sicher eine coole, also ja, eine coole Journey. Wenn du aber jetzt so dich überhaupt nicht auskennst wie wir und sagst, komm, das machen wir jetzt mal. Aber das war schon sehr, weil Dennis hatte auch mit dem Zeh Probleme, der hat sich dann ganz schön hoch und runter gequält und hat dann auch am 2. Tag abgebrochen oder abbrechen müssen durch seinen Zeh. Und also da muss man schon fit sein, wenn man das wirklich komplett durchziehen muss. Und ich würde jetzt auch jetzt im Nachhinein sagen, das war jetzt eine coole Erfahrung. Das wird sicherlich auch eine schöne Erinnerung bleiben. Aber würde ich es jetzt nochmal machen? Weiß ich nicht.
Okay, und dann habt ihr euch nochmal einen Strandtag wahrscheinlich gegönnt, bevor es weiterging zur Erholung.
Dann ging es direkt, zu einem Hotel am Flughafen. Und nächsten Tag hat dann der Flug nach Flores.
Okay.
Genau, Flores ist nochmal mehr im Osten von Indonesien.
Ja, ist so ein paar Inseln weiter, ne?
Es geht aber recht fix, also du fliegst eine Stunde, anderthalb aus Bali, also du bist recht fix eigentlich auf Flores.
Okay.
Und das ist, glaube ich, auch so das östlichste Ziel in Indonesien, was so ein bisschen Tourismus, so ein bisschen Infrastruktur hat für Touristen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da noch weiter rechts, gibt es sicherlich auch noch Orte, aber ich glaube, das ist so der Ort, der noch recht bekannt ist mit dem Komodo-Nationalpark halt.
Ja, voll.
Und ja, das war halt dann nochmal unsere Abschlusserfahrung, wo wir uns alle am meisten, also wir haben probiert, diesen Urlaub halt wirklich immer besser zu machen. Auf Bali anfangen ganz entspannt, dann nach Lombok ein bisschen Abenteuer und Gilis und die Inseln da ein bisschen chillen und dann wirklich nach Flores und da nochmal richtig, und da haben wir uns so eine Bootstour gebucht, die dann wirklich 4 Tage durch den Nationalpark geht.
Oha.
Mit allem drum und dran, mit Essen und komplett Tour, wo man am Tag halt 3, 4 Stops hat. Und das war mit Abstand eines der besten Dinge, die ich persönlich und haben wir uns auch alle darauf geeinigt, die wir je gemacht haben.
Okay.
Also das hat man schon von vielen Leuten auch vorher gehört, dass der Komodo-Nationalpark einzigartig sein soll. Und die Natur, einfach dieses Feeling da auf diesem Boot zu sein und du fährst von Highlight zu Highlight mit Wandern hier und Schnorcheln da und da nochmal schnorcheln und hier nochmal wandern und da Komodo-Drachen sehen, ist für alle, die gerne auf dem Wasser sind und die Natur mögen, ist es Ja, ein einzigartiges Erlebnis auf jeden Fall. Also das war schon echt sehr geil.
Ja, erzähl, was war das für ein Boot? Oder wie groß war das? Wie wart ihr da unterwegs?
Also wir waren erstmal ein paar Tage in Luan Bajo. Das ist der Flughafen, wo man ankommt auf Flores. Und da ist auch ein bisschen ausgebaut. Da kriegt man auch gutes Essen. Ist ein bisschen teurer, finde ich, als Bali, weil halt weiter weg. Und da ist es dann ein bisschen schwieriger, auch sag ich mal, an den westlichen Standard ranzukommen, den man dann halt manchmal haben möchte. Man kann aber auch natürlich sehr günstig da leben. Aber wir sind zu einer Zeit gekommen, wo alles ausgebucht war. Deswegen war es halt für uns ein bisschen teuer. Und genau, hatten dann auch einen Tauchtrip, weil wir haben gehört, wenn du irgendwo tauchen willst, dann da, weil durch Ebbe und Flut geht halt immer wieder ja, die Strömung durch den Park und bringt damit halt ganz, ganz viel Nahrung für Mantas, Schildkröten, alles Mögliche an Lebensbewohnern. Also, und es hat halt auch wunderschöne Riffe, wo man halt tauchen kann. Und ja, wir sind dann auf die Samara, heißt das Boot, was wir hatten. Samara 2, glaube ich. So hieß das Boot. Und wir waren ich glaube, wir waren zu 12 oder 11 Leute. Also wir hatten eine Familie aus also die waren eigentlich aus Frankreich, leben aber in Malaysia. Hatten ja, zwei Mädels aus Malaysia, die dabei waren. Und noch ein Pärchen aus Spanien und Italien. Also es war wirklich
Bunt
komplett
gemischt,
bunt gemischt. Und dann halt zwei Deutsche und ein Schweizer. Also das war eine lustige
ja.
Truppe.
Der Quotendeutsche,
Genau.
die man ja überall trifft, ja.
Die müssen überall dabei sein, ja. Nee, das war eine sehr entspannte Crew. Vor allem hat das Boot halt auch unten Plätze zum Chillen, oben, hinten. Jeder hat seinen Raum, wo man sich mal zurückziehen kann. Also hat sich auf dem Boot
Also
nie irgendwie überlaufen.
habt ihr dann so Kajüten, also habt ihr auf dem Boot auch übernachtet oder wart ihr immer im Landgang? Ah, okay, ja, nice, ja, cool.
Ja, wir wurden wirklich dann abgeholt mit so einem kleinen Nebenboot zum Boot gefahren und haben dann 4 Tage auf dem Boot gelebt. Mit 3 Nächten, 3 Übernachtungen auf dem Boot. Und genau, und dann hast du halt eine ganze Crew, die kochen auch dann und haben dann auch für dich halt immer Essen ready. Und das war, ja, fährst du erstmal raus. Und wir waren ja schon einen Tag davor dann draußen zum Tauchen. Deswegen haben wir schon so einen Eindruck gehabt vom Park, aber einfach diese Landschaft und dann, ja, der erste Schnorchelspot, wo du wirklich dann. Einfach so ein Korallenriff siehst du halt in Europa nicht. Wenn du nach Mallorca gehst oder irgendwas, hast du halt ja ein bisschen Stein, ein bisschen Sand und klares Wasser, auch schön, aber diese Vielfalt halt unter Wasser, wo du halt wirklich mal so einen kleinen Nemo-Fisch dann irgendwo rumschwimmen siehst, das
Okay,
ist einfach dann, das mal in echt zu erleben, ist halt echt schön, ja.
du hast durchgespielt, ja, Nemo gefunden.
Gefunden, Lebensziel erreicht. Das war's. Ja, und am zweiten Tag sind wir morgens dann zu dem bekanntesten Spot. Das ist hier die ich glaube, Padar Island. Das ist dieses eine Foto, was alle kennen mit dieser Insel im Hintergrund. Das ist dann so der Hotspot vom Komodo Nationalpark, mit dieser mega Aussicht. Das war mega überlaufen, muss ich sagen. Also wir sind da mit dem Schiff geankert und sind morgens um 5 zum Sonnenaufgang halt rausgefahren. Und da waren wirklich, ich glaube, 20, 30 andere Boote mit uns da. Also da bist du halt echt gar nicht alleine. Und dann halt den Berg hoch hast du halt so ein bisschen die Aussicht. Aber es hat sich danach dann wirklich im Nationalpark verlaufen. Wir sind von da aus dann weitergefahren mit dem Schiff. Und das war dann von da aus eigentlich waren wir eigentlich die Einzigen, die irgendwo geankert sind. Und dann hast du wirklich deine Ruhe auch. Das war der einzige Spot, wofür halt alle da hinkommen, um dieses Foto zu haben. So ein Instagram-Spot halt, man kennt's, ne?
Achso, aber das waren dann schon mit Landgängen quasi, dass ihr dann immer wieder
Genau.
Zwischenstationen gemacht habt und so.
Nee, auf jeden Fall eine große Empfehlung für alle, die Wasser mögen ja, einfach so mal abtauchen wollen. Es ist auf jeden Fall echt ein Highlight gewesen für mich mit Abstand. Also für uns alle war das auf jeden Fall die geilste Tour, die wir hatten. Auch sehr anstrengend dann, weil du ja die ganze Zeit ein Programm hast mit Wanderungen und mit Tauchen. Und wir haben auch Mantas gesehen. Wir sind mit etlichen Schildkröten getaucht. Und danach bist du dann schon auch durch, aber es
Naja, es ist vor
hat sich
allem
auf
auch
jeden
immer
Fall gelohnt,
so
ja.
ein Overload an Eindrücken, den man dann in so kurzer Zeit halt immer mitnimmt, ne? Den einen so, weiß ich nicht, das dann so surreal anfühlt wahrscheinlich.
Ja, ich schneide auch gerade dieses Video davon. Also ich mache zwei Videos zu dem Trip. Da kommt jetzt, ich hoffe,
Ja, ich warte
Mitte
schon.
nächster Woche habe ich den ersten Part fertig und dann geht man so durch dieses Material durch und sieht diese ganzen geilen Aufnahmen. Und es fühlt sich so unreal an. Jetzt ist man wieder in Deutschland und ist wieder fleißig am Arbeiten. Und man denkt sich so, vor einem Monat war ich auf diesem Boot. Und die Zeit vergeht ja auch dann so schnell. Du hast 4 Tage und die sind so vorbei.
Ja, ja.
Und du freust dich so lange darauf. Und zack, ist es wieder vorbei.
Ja, von einem Highlight musst du mir noch mehr erzählen. Von den Komodo-Varanen. Wie habt ihr die gesehen? Wie läuft das so ab? War das auf dem Landgang oder?
Ja, wir sind praktisch direkt dann von dieser Padar Island, was ich erzählt hatte, wo wir den Sonnenaufgang hatten, sind wir direkt zum Komodo-Park gefahren. Das ist die größte Insel, also die Komodo-Insel ist die größte Insel im Nationalpark. Und da gibt es einen Spot, wo man auch dann wirklich auf die Insel gehen kann, dass man die Drachen sieht. Und sind echt, also wir haben auch 3, 4 Stück gesehen.
Okay.
Also du gehst dann wirklich aufs Land, hast dann auch einen Guide oder 2 Guides, einer vorne, einer hinten. Die haben dann zur absoluten Sicherheit, haben sie 2 Stöcker dabei.
Ja, genau, sowas wollte ich hören, also, okay.
Und suchen dann halt und gucken dann halt, wo die Drachen sind. Aber es ist erstmal recht unspektakulär. Die hören sich zwar super spannend an, die Tiere, weil die halt unendlich gefährlich sind. Die leben auch nur da, also die größten Echsen der Welt. Und die fressen alles. Die gehen die ersten Jahre, weil die werden auch von ihrer Mutter gefressen, also wenn die schlüpfen, dann ist es so, dass die fressen auch ihre Kinder, die fressen alles, das ist echt egal. Deswegen von 10 Kleinen überleben vielleicht 2 oder
die
so.
Die am schnellsten weg sind, oder was?
Die dann übrig bleiben und die müssen sich auf den Baum retten, weil die Großen kommen nicht mehr auf den Baum.
Krass.
Und dann leben die wirklich 2, 3, 4, 5 Jahre im Baum, ernähren sich von irgendwelchen Kleinzeug, von Geckos, von Vögeln, whatever. Mhm. Und entwickeln in der Zeit so eine richtig krassen Bakterien in ihrem Maul, was halt dann extrem giftig wird mit der Zeit. Also sie haben keine Giftdrüsen, sie sind einfach so unrein, so voller Bakterien, dass sie, wenn sie dich beißen, erleidest du an der Wunde. Also es ist dann nicht heilbar oder gibt es irgendwie kein Gegengift oder irgendwas.
Ja, ich glaube, die
so fangen die ihre Beute.
Genau, also die fangen die Beute nicht im Sinne von, die müssen sie festhalten, sondern die müssen sie nur einmal beißen und dann laufen die einfach ganz gechillt hinterher, bis du verendet bist.
Ja, also das hört nicht auf zu bluten, das
Wahnsinn,
entzündet sich
ey.
Und irgendwann, das kann ein kleiner Kratzer sein und dann können sie ganz in Ruhe die Beute essen. Und die schlingen sich halt auch echt ganze Wildschweinereien, Hirsche, einfach komplett alles rein. Und dann, also es hört sich erstmal crazy an, aber als wir sie dann gesehen haben, dann liegen die halt wirklich nur da.
Sind einfach
wie so ein brauner Stein, die da liegen mit diesen schwarzen Augen. Und man denkt sich dabei gar nichts. Ne? Man denkt so, ist ja eine große Echse, aber
es, also es ist nicht so, du bist dann nicht vor Ehrfurcht erstarrt, weil die sehen.
Man weiß, es ist komisch, weil du weißt, die Guides sind ja auch relativ locker drauf, sind ja auch dabei.
Ja.
Und ich glaube, die Tiere sind es ja, glaube ich, auch in der Gegend dann gewohnt, dass dann halt auch Touristen da langlaufen.
Ja, die Guides sind dabei und haben auch einen entspannten Eindruck. Ich meine, die machen das ja dann regelmäßig, das
Ja, aber sie haben halt auch gesagt, dass, ich glaube insgesamt, was haben sie gesagt, sind 39 Leute schon verstorben durch Drachen. Auch schon Touristen, die dann gesagt haben, okay, cool, ich gehe jetzt mal alleine los, ohne Guides, weil passt schon.
Boah.
Und da ist auch mal ein Tourist aus Singapur dann an seiner Verletzung erstorben, weil er ohne Guides losgezogen ist. Also gibt schon auch Stories.
Okay.
Ist die Frage, ob das wirklich passiert ist oder ob das Stories sind, die sie erzählen, um den Platz ein bisschen interessanter zu gestalten.
Naja, klar, und um die Guides auch, die Jobgarantie für die Guides quasi.
aber ich muss sagen, also mit Abstand, das war cool, die zu sehen, aber mit Abstand das Beste war dieses ganze Schnorcheln und Tauchen.
Ja,
also ich
finde
da die Experience viel geiler, als wir dann auch an so einem Turtle, wir haben auch Mantas gesehen, die waren leider sehr tief, die waren in 12, 13 Meter Tiefe,
das
heißt, man konnte nicht richtig runter. Haben aber 6, 7 Stück auf einmal gesehen, was natürlich richtig cool war. Das ist auch recht schwer, die zu finden.
Mhm.
Aber vor allem fand ich geil den Turtle-Spot, also Schildkröten.
Mhm.
Wirklich an einem Platz, du gehst da runter, die sind in 3 Meter Tiefe oder irgendwas und dann hast du so einen Stein und da hast du eine riesige Schildkröte drauf, wie bei König der Löwen, wenn der Löwe oben auf dem Stein steht, hast du halt bloß eine Schildkröte unter Wasser, die dann so richtig imposant da drauf schwebt.
Ja.
Und du tauchst zu ihr runter und bist dann so neben diesem riesigen Tier, aber das lässt dich so gar nicht stören. Du kannst dich wirklich 20 Zentimeter neben der festhalten.
Okay.
Man schaut sich so in die Augen.
Krass.
Und die blinzelt dich so an. Das war schon vom Erlebnis für mich viel, viel geiler, als jetzt, sage ich mal, so einen Drachen zu sehen, der da auf dem Boden liegt.
Ja.
Aber die ganze Mischung macht's halt dann.
Ja.
Mit den Ausflügen aufs Land mit den Unterwasserwelten. Ja, das Ganze mit dem, wir sind dann auch am ersten Tag abends sind wir zu so einem Spot, da gibt es die Flying Foxes, das sind mit die größten Fledermäuse oder die
Flug?
größte Fledermausart der Welt, glaube ich.
Okay.
Flughunde, genau.
Flughunde, ja, okay.
Und die werden ja bis zu 1,5 Meter, glaube ich, breit
Krass.
oder irgendwie, also von der
Ja,
Spannweite her.
ja.
Und die gehen dann abends, ziehen die halt los von ihrer Insel und fliegen übers Boot lang, während der Himmel so
Ah,
rot brennt.
wirklich? Oha, okay.
Crazy,
Okay,
ja,
wann kommt
also.
das Video jetzt? Damit wir das nochmal festhalten.
Also, erstmal kommt das Video mit den Gillies und mit Vulkan. Das kommt, glaube ich, nächste Woche.
Okay.
Und dann arbeite ich daran, dass ich dieses. Ich wollte den Komodo-Nationalpark in ein Video packen, weil das einfach so
Ja,
speziell war.
ja.
Ich habe 6 Stunden an Rohmaterial,
Oh
wo ich
Gott.
durchgehe.
Ja.
Und davon sind alleine schon 60% vom Nationalpark,
Okay,
weil man
okay.
einfach so viel gefilmt hat. Deswegen kommt da wahrscheinlich in einem Monat ungefähr
Ja, okay, wir schauen mal, wie
das zweite
der
Video.
für die Zuhörer, die können dann schauen, ob der Podcast oder dein Video schneller online war quasi.
Wahrscheinlich der Podcast, kann ich mir vorstellen, aber dann könnt ihr gerne auf dem Kanal vorbeischauen auf
Ja,
YouTube.
ja.
Verlinkt Philipp sicherlich
Auf jeden
in den Videos
Fall, auf
unten
jeden
drin.
Fall. Okay, also Flores absolutes Highlight und damit auch schon, also war das der Abschluss dann der Reise oder habt ihr noch eine
Für
Station?
mich ja, ich war auf dem Boot schon krank. Ich hab das lange vor mir hingezogen, habe meinem Körper gesagt, ich werde nicht krank.
Ja.
Und ich war eigentlich am ersten Tag auf dem Boot schon angeschlagen, habe das gemerkt und ich habe gesagt, nee. Mir
Wow.
scheißegal, wenn ich 40 Grad Fieber habe, ich ziehe das hier durch. Und irgendwie habe ich es geschafft, durch meinen Kopf das nach hinten zu schieben.
Ja.
Und ich habe dann den letzten Tag im Wasser gemerkt, okay, jetzt habe ich wirklich Fieber. Und
Dann ist
dann
es.
sind wir in den Flieger zurück nach Bali und war nochmal 4, 5 Tage in Ubud. Also nochmal in der Inselmitte. Und dann habe ich ein bisschen gepasst von meiner Seite aus, weil ich einfach ja echt. Schnupfen, also volles Programm und dann ist halt einfach, meine beiden Kumpels sind dann ein bisschen so rumgecruised und haben da Wasserfälle gemacht und so weiter. Also auch schön, aber da war
Ja.
ich dann raus und ich kannte die Gegend ja auch schon, deswegen war es für mich jetzt nicht
Nee, klar, ich
so
glaube,
ein
das schlägt
Verlust.
dann doppelt ein, wenn man das so rauszögert und aufhält. Und dann gerade tauchen und so ist dann schon, kann einen dann schon übel zusetzen, wenn man eh schon angeschlagen ist.
Ja, und vor allem, ich meine, für Leute, die nach Indonesien gehen, wo man auch darauf aufpassen muss, ist halt wirklich der Bali-Belly. Ich weiß nicht, ob du den erlebt hast damals. Also Lebensmittelvergiftung, das ist halt da auch ein Thema, weil halt du hast ganz andere Bakterien im Wasser. Das Ganze, die Salate werden mit dem Wasser gemacht, die Eiswürfel werden aus dem Wasser meistens erstellt. Und wir mit unseren verwöhnten europäischen Magen sind das halt meistens nicht
Ja.
gewohnt. Und ich bin da auch schon durch und das kann dir halt echt einen ganzen Urlaub versauen. Deswegen für alle vielleicht als Tipp, die nach Indonesien wollen, macht euch vorher ein bisschen schlau, was man essen sollte und was nicht,
Ja.
um halt vielleicht da das Risiko ein bisschen zu verringern.
Ja, hier gibt es auch diese hier Obst und sowas, schälen oder ich weiß nicht, was die, ach, da gab es so eine, ja, ganz schlechte Tipps hier von mir. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Ich hatte das in Indonesien bin ich ziemlich davon gekommen, glaube ich. Da hatte ich Glück. Aber ja, können auch so Kleinigkeiten sein, wie man halt mit dem Trinkwasser oder auch Zähneputzen, sagen manche, dass man da aufpassen soll, ne, welches Wasser man nimmt. Ja, je nachdem, wie viel Zeit man hat, sollte man sich das dann halt gut überlegen, ob man sich das
Ja,
antut
ja.
oder ob man lieber vorsichtig ist. Wobei ich auch
Ja,
sagen
vor
muss,
allem.
weil viele das dann mit oder vielleicht denen das dann Angst vor dem Streetfood macht, das ist ja wiederum was, wo ich eher dazu raten kann, Streetfood ruhig auch auszuprobieren. Weil, also, keine Ahnung, wie du sagst, ne, es könnte dann eher der gewaschene Salat sein, im vielleicht
Ja.
auch schickeren Restaurant sogar. Und das Streetfood ist ja meistens so gekocht, dass es eben auch ja, verträglich ist. Das ist dann vielleicht eher das Problem mit einer Schärfe oder irgend sowas. Aber zumindest was den Magen angeht, glaube ich nicht unbedingt das Schlechteste.
Ja, oder irgendeine Frucht, die man halt auch nicht aus dem eigenen Land
Ja,
kennt.
ja.
Wir hatten zum Beispiel, bei uns war es halt, ich habe ja von dem Rollercrash erzählt und während ich den Crash hatte und mich davon erholt habe, bin ich mit dem Taxi zurück in die Wohnung gefahren und da ist mir schlecht geworden. Und
Okay.
ich bin dann praktisch vom Rollercrash direkt in die Lebensmittelvergiftung
Eieiei.
reingedriftet und habe dann 2 Wochen halt das erleben dürfen. Und da waren wir auch den Tag, waren wir auch in einem schicken veganen Restaurant in Canggu, wo du dir keine Gedanken machst. Und da war halt Jackfruit dabei. Ich habe zum ersten Mal Jackfruit gehabt. Und das war entweder das Wasser, womit der Salat gewaschen wurde, oder halt die Jackfruit, die mich dann erwischt hat. Und das wünsche ich echt niemandem. Vor allem für mich war es okay. Also, es war schon scheiße.
Ja.
Aber ich war halt ein halbes Jahr da. Von daher war es für mich in Ordnung, dass ich jetzt nicht viel verpasst habe. Wenn du wirklich jetzt 2, 3 Wochen halt nach Indonesien gehst und du bist am zweiten Tag, bist du knocked out mit Lebensmittel, du kannst nichts machen. Kannst vergessen. Du kannst nichts machen. Also, ja.
Ja, weiß ich, absoluter Tipp, nur, weiß ich nicht, nur Tiefkühlpizza auf Django. Nee, Spaß. Nein, ich meine, die Kulinarik macht es ja auch aus, aber klar, muss man schon aufpassen. Ja, nice.
Man muss, ich denke, die kleinen Tipps reichen dann schon,
Ja.
vorher mal schlau lesen und sonst kann man es eh nicht, auch nicht zu tief
Ja,
da reinsteigern und einfach
nicht.
auch natürlich das Leben da genießen.
Ja, voll. Das ist,
Ja.
glaube ich, ein besserer Abschluss.
Ja,
Ja, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben in deiner Zeit dort, das dir besonders noch im Kopf bleibt oder was du gerne teilen willst?
also ich finde einfach, weiß nicht, Indonesien hat mich einfach so gecatcht. Ich war jetzt doch in einigen Ländern die letzte Zeit und Indonesien ist einfach dieser Vibe, die Einheimischen, diese Moral von den Leuten da vor Ort, einfach dieses nette Miteinander, finde ich einfach in Asien so toll. Also ich habe vorher gedacht, ja, Asien, da ist alles so, weißt du, Armut und weiß nicht, was man so hört von Asien halt. Und dann ist man da und einfach, ich habe zum Beispiel vorher auch viel mit so ein bisschen Winterdepression oder weißt du, ich habe einfach die Energie nicht gehabt, wenn es hier 3, 4 Wochen lang komplett grau ist. Und ich bin nach Asien und ey, wirklich, vom ersten Tag an war das alles weg. Also ich habe 10-mal mehr die Energie gehabt. Also das war einfach was, was ich für mich kennengelernt habe, dass ich einfach auch so ein bisschen dieses Klima wirklich sehr genieße und dass das für mich einfach eine Erkenntnis ist, dass ich sage, ich möchte in Zukunft auf jeden Fall mehr in den Breitengraden auch unterwegs sein. Einfach auch so vom mentalen Aspekt her, weil ich sage, okay, ich fühle mich selbst persönlich jetzt in Europa oder Deutschland jetzt im Winter nicht so wohl, weil es einfach nicht mein Klima und mein Wetter ist. Und das ist natürlich eine Sache von, kann man sich diesen Lifestyle irgendwie erlauben? Aber das ist halt für mich jetzt so ein bisschen mein Ziel geworden, auch mir so ein Leben aufzubauen, wo ich halt sagen kann, okay, im Winter ist hier halt nicht so also das, was ich mir vorstelle vom Leben. Und deswegen sind das so meine Ziele, wo ich dran arbeite, dass ich mir halt sowas leisten kann. Und das ist vielleicht was, was man an Leute wiedergeben kann, die sich jetzt im Winter vielleicht gar nicht wohlfühlen. Zu schauen, dass man vielleicht echt irgendwie so remote ausprobiert und dann wirklich mal ein halbes Jahr von da aus arbeitet, weil es funktioniert und das machen viele und das ist echt, ja, eine coole Zeit. Und dann kann man ja immer noch nach 2, 3 Jahren sagen, okay, cool, das habe ich jetzt gesehen. Und dann fühlt man sich vielleicht doch hier in Europa wohler. Aber ja, ist auf jeden Fall ein tolles Land, Indonesien. Mit viel, viel, also es wechselt sich auch überall, Bali, Lombok, die Gilis. Es ist überall anders. Und das finde ich halt so toll an Indonesien, dass man so viel sehen kann auch.
Ja, mega vielseitig, genau, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, also bin da total bei dir. Was mir da immer auffällt, also auch gerade mit dem Kontakt dann, ne, mit den Einheimischen hast du Matara erzählt. Also ich merke dann halt immer auch dieses Privileg, das wir natürlich haben, durch
Ja.
den glücklichen Umstand quasi in den dunklen Winterbreitengraden geboren zu sein und diesen Pass zu haben. Und dann eben
Ja.
aber dann auf der anderen Seite auch diese Möglichkeit nutzen zu können und auch zu nutzen. Ja, so Sachen auszuprobieren, rauszukommen. Genau, voll.
Ja, das sind schöne Worte auf jeden Fall. Das ist so ein Glück, was wir haben. Es ist unglaublich. Also, wir haben auch mit dem Guide gesprochen oder ich habe auch einige Leute kennengelernt. Ich meine, zum Beispiel unser Guide auf dem Vulkan, die verdienen 15 Euro an 3 Tagen.
Krass.
Umgerechnet.
Okay.
Also, musst du dir mal vorstellen, was das für eine körperliche Belastung ist und was das für 15 Euro sind für uns kein Geld. Und für die ist es 3 Tage härteste Arbeit. Und das machen die und dann haben die wirklich als Ziel, auch mal nach Europa zu gehen. Und für die ist es halt, sie könnten rein passtechnisch schon nach Europa kommen, aber finanziell ist es ein Ziel, was unerreichbar ist. Und für die Kinder da, also ist es verrückt, was das für ein Unterschied ist, einfach nur woanders geboren zu sein. Und da kann man schon dankbar sein. Und ja, das lernt man vor allem durchs Reisen zu schätzen, auf jeden Fall.
Voll, ja, mega gut. Das heißt, im Winter finde ich dich wahrscheinlich wieder in Asien, so wie das klingt.
Mal schauen, also ich arbeite momentan auch, mein eigenes Studio aufzubauen, weil ich YouTube auch ein bisschen ernster nehmen möchte. Und das wird wahrscheinlich in der Nähe von Berlin sein. Und da muss man mal gucken, ob man sich halt dann auch das leisten kann, dass man im Winter auch wieder reisen kann. Aber ich brauche einfach auch eine Basis für mich, wo ich dann auch kreativ dann sein kann, wenn ich hier bin. Und da bin ich gerade dran. Deswegen wird das wahrscheinlich ein Winter werden, wo ich vielleicht nicht da bin. Aber wenn es machbar ist, dann auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn du mal in der Nähe von Berlin bist oder Oranienburg, dann sag gerne Bescheid. Und falls jemand Fragen hat zu Indonesien, dann ja, könnt ihr natürlich auch immer gerne mal schreiben oder ja, Fragen stellen. Dann komme ich da gerne drauf
Ja,
zurück.
mega gut. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Die Zuhörer haben den Link jetzt bestimmt schon entdeckt in den Shownotes, um da mehr von dir zu erfahren oder dich mit Fragen zu löchern. Ja, vielen Dank, dass du am Start warst hier für diese Podcast-Aufnahme. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke Philipp für die Zeit. Schön, dass es geklappt hat auf jeden Fall.
Genau, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Danke fürs Einschalten. Bilder und Hintergründe zur Folge findet ihr auf dem Weltenbummler Instagram-Account. Dort oder auf unserer Webseite könnt ihr euch auch mit Feedback und Fragen zur Folge in den Kommentaren melden. Ich freue mich natürlich riesig über jegliches Feedback, Bewertungen oder Weiterempfehlungen. Danke und bis zum nächsten Mal, Philipp.